Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
35% weg bei Evotech. Aktie bricht dramatisch ein. Tesla punktet mit Visionen statt mit Fakten. Aktie plus 12% nachbörslich. Die Wall Street zieht nicht mit. Somit zieht auch der DAX wieder den Schwanz ein und fängt an wie ein Straßenköter das Jammern. Schlusskurse. Noch am Vormittag hatten wir 18.200 Punkte. Nach Xetra Schluss einen Abschlag von 0,4% bei einem Stand von 18.074 Punkten. Ein besser als erwartet ausgefallener IFO-Geschäftsklima-Index spielt keine Rolle. In Wien der ATX als TR-Index 8.053 Punkte, unverändert. Die deutsche Börse trotz guter Zahlen im Minus, Gold unverändert, Millionenstrafe für Amazon und Boeing wegen 737 rot. Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich, heute im A-Studio ist Andreas Groß. Und heute Vormittag hörten Sie Christian Drastil aus dem Studio Wien zum Live-Blick. Heute ist Mittwoch, der 24. April 2024.
Schönen guten Tag, Fritz mein Name. Ich bin der Chefredakteur vom Zürcher Finanzbrief und freue mich heute auf das Interview mit Ihnen.
Ja, und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Die Talfahrt am Aktienmarkt, die scheint ja fast schon wieder vorbei zu sein, bevor sie so richtig in Gang gesetzt hat. Seit Freitag hat der DAX rund 3% zulegen können, übersprang die 18.000er Marke mit Leichtigkeit. Noch am Freitag dachte man, ja, mit Tesla, Nvidia kommt die Trendwende nach unten. Sind wir denn bei den US-Werten trotzdem nicht viel zu sehr überkauft?
Na gut, also wir sind insofern in einer Schieflage, dass wir ganz wenige Titel haben, die den gesamten Markt oben halten. Das haben wir ja schon seit Herbst, dass die großen Magnificent Seven, die glorreichen Sieben, quasi alles vorantreiben. Wir haben aber die gute Situation seit dem ersten Quartal, dass der Rest des Marktes langsam hinterherkommt. Und das brauchen wir auch. Wir brauchen für eine langanhaltende Rallye brauchen wir eine Breite des Marktes. Es darf nicht alles nur fokussiert sein auf wenige Titel. Aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg.
Wenn wir auf einem guten Weg sind, das wird sich zeigen. Man insgesamt berichten ja jetzt in den kommenden Tagen 180 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 40% beim S&P 500. Im Wochenverlauf stehen Geschäftszahlen an von zum Beispiel IBM, Facebook, Mutter Meta, Google Mutter Alphabet. Tesla legte nachbörslich 12% zu, nicht wegen guten Zahlen, sondern wegen der Ankündigung, dass neue Modelle früher kommen werden. Also zeigt das die Resilienz des Marktes. Sobald eine gute Nachricht kommt, zack, springen die Anleger wieder auf, bei tieferen Kursen wieder auf, bei tieferen Kursen wieder auf. Also ich meine, wohin soll denn diese Rallye noch führen?
Also bei zum Beispiel Tesla muss man natürlich einschränkend sagen, dass vorher auch ein sehr starker Abverkauf der Aktien da waren. Die Aktien war vor den Zahlen ganz klar kurzfristig überverkauft. Der Bericht war nicht großartig gewesen. Die Zahlen waren vor allem durch externe negative Sonderfaktoren beeinträchtigt. Aber sie haben gezeigt, dass sie weiterhin gutes Geld verdienen können. Und sie haben auch gesagt, okay, sie arbeiten jetzt daran, neue Modelle möglichst schnell in den Markt zu bekommen. Was ja in der Vergangenheit ein Problem war, dass die Sachen einfach angekündigt wurden und dann immer weiter hinausgeschoben wurden. Insofern der Rebound, den wir jetzt gesehen haben nach den Zahlen, würde ich jetzt nicht zu überbewerten, weil insgesamt das Problem bei Tesla immer noch vorhanden ist, dass zu wenig Wachstum da ist. Und Wachstum ist auch das Thema, weswegen wir die Rallye haben. Es hängt alles nur daran, dass wir weiterhin diese enorm hohen Wachstumsraten sehen, vor allem bei den Großen, aber dass halt auch der Rest hinterherkommt, der Rest des amerikanischen Marktes vor allem, der ja die gesamte Rallye, sage ich mal, oder die Rallye-Impulse weltweit mit sich bringt. Also es geht natürlich in dieser Woche dann um die großen Titel und ob sie die Wachstumsraten halten können, die wir jetzt in der Normalisierungsphase der letzten Quartale gesehen haben. AI ist natürlich ein wichtiges Thema, ganz klar. Digitalisierung, das Wachstum im Cloud-Business, das sind alles die Punkte, auf die sich natürlich dann der Fokus legen wird. Aber wir haben ja auch im Vorfeld der Zahlen eine leichte Konsolidierung gehabt. Von daher gehen wir jetzt nicht völlig überreizt in die Zahlen. Aber am Ende geht es nur um das Wachstum. Und da möchte ich darauf hinweisen, dass es vor allem um das sequentielle Wachstum geht. Es geht jetzt weniger darum, der Vergleich zum Vorjahr, sondern mehr halten wir die hohen Wachstumsraten. Und da haben wir dann zum Beispiel bei Nvidia ein deutliches Problem, weswegen wir auch ja Freitag den Abschlag dann hatten. Die Leute sind sehr nervös, weil sie ganz genau sehen, okay, wir sind mit sehr, sehr hohen Wachstumsraten sequenziell, also zum Vorquartal jeweiligen, sind wir marschiert, aber jetzt fängt sich an, der Trend langsam abzukühlen. Und wir kommen dann halt so aus dem Bereich 22% plus runter in den Bereich 10-15% plus. Und wenn die Erwartungen stimmen, die wir momentan haben, dann landen wir eher im hohen einstelligen Wachstumsbereich sequenziell gesehen bei Nvidia. Und das wird dann wahrscheinlich nicht mehr ausreichen, um die Rallye noch weiter voranzutreiben.
Schauen wir nochmal detaillierter auf den Börsentag. Die Börsenlandschaft präsentiert sich heute zweigeteilt. Einerseits sorgen enttäuschende Einkaufsmanager-Indizes aus den USA für Spekulationen. Die US-Notenbank könne die Zinsen mehrfach senken, was den Markt neuen Auftrieb gibt. Andererseits halten starke Quartalsbilanzen großer Unternehmen den Optimismus aufrecht. Tesla etwa beeindruckte die Anleger trotz schwacher Quartalszahlen mit der Beschleunigung seiner Produktneuheiten, was die Aktie beflügelte. Trotz der positiven Tendenzen findet der DAX in der Widerstandszone um 18.200 Punkte seinen Meister.
Hallo Andreas, ich bin Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute mit dir erneut über die Märkte zu sprechen.
Der ganz normale Wahnsinn bei Tesla, Wahnsinn auch das, was bei SAP passiert. SAP brilliert, wie kommt das?
Genau, ist einfach nur eine Fortsetzung der Erfolgsstory und einfach ja, Lob an das Management, ohne groß auf die Kritik zu achten, in Richtung Cloud investiert, die Strategie durchgezogen und die Anleger hatten das ja auch schon im Vorfeld belohnt. Die SAP ist ja mit der stärkste Wert auch im DAX. Allein in diesem Jahr haben wir fast 26% zugelegt und 180 war jetzt der Hochpunkt. Den konnten wir nicht ganz überschreiten und die Idee wäre jetzt rein von der Charttechnik über dieser Zone von 180 dürfte es auch nochmal weitergehen. Da sind die 200 drin in den kommenden Monaten. Ansonsten wäre eine Korrektur in Richtung der alten Allzeithochs bei 150 vorstellbar. Das ist dann aber eine super wichtige und interessante Supportmarke. Von dort wäre dann erneut die Chance gegeben, diesen ja, tollen Lauf fortzusetzen.
Schauen wir auf die Firmenmeldungen. Evotec verzeichnet einen historischen Kurssturz von nahezu 35% und fällt damit auf den tiefsten Stand seit 7 Jahren. Der Biotech-Konzern enttäuscht mit einem schwachen Geschäftsausblick, weit unter den erwarteten 140% Wachstum bei einem bereinigten EBITDA. ThyssenKrupp kündigt an, in seiner Werkstoffhandelssparte jeden fünften Job zu streichen, etwa 450 Arbeitsplätze. Dies ist eine Antwort auf die sinkende Nachfrage, wobei das Unternehmen eine stärkere Fokussierung auf Dienstleistungen anstrebt.
Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen Vermögensmanagement.
In was investiert Gottfried Urban jetzt?
Ja, genau, das ist immer die spannende Frage, was soll man in diesem Umfeld machen? Auch wenn es keinen neuen Wirtschaftsboom geben wird, aber die Zeichen zeigen einfach auf eine Belebung der Wirtschaft und zwar weltweit. Und das zeigen auch ein bisschen die Rohstoffpreise, Kupfer, also Industriewaren, die merklich wieder anziehen. Und normalerweise ist es so, und wenn jetzt das auf Deutschland gemünzt ist, dass spätestens im zweiten Quartal einer Rezession sollte man Aktien kaufen, Aktien aufstocken. Eigentlich ist es aber immer auch so, dass wenn man, auch wenn es nur eine Mini-Rezession in Deutschland war, dass die Marktpreise dann ziemlich am Tief sind. Diesen Gefallen haben uns die Märkte nicht getan, Tiefstände zu markieren. Aber der Grundsatz bedeutet, dass man quasi, wenn man vor einer wirtschaftlichen Erholung steht, einfach Aktien kaufen soll, Aktien aufbauen soll. Das sehen wir einfach eindeutig. Und wir sehen auch nicht nur im Aktienmarkt Kaufsignale, also Europa und USA, also in den etablierten Märkten, sondern auch in den Schwellenländerindizes, die allgemein sich jetzt wieder zurückkämpfen und auch profitiere von Zinsentwicklungen und Wirtschaftserholungen sein dürften. Und wir dürfen da einfach nicht vergessen, Schwellenländer hier repräsentiert natürlich der asiatische Teil, ein Großteil des Marktes, dass 60% der Konsumenten bis 2030 dort leben und für Konsum sorgen werden und in Asien eben beheimatet sind. Da gehört China genauso dazu und wir dürfen nicht unterschätzen, wir haben das Thema KI genannt, dass das Thema KI natürlich auch für den globalen Süden hochspannend ist und die liebäugeln auch mit dieser ganzen chinesischen Technologie und Technologieführerschaft, weil die genauso, mindestens genauso interessant ist wie die Technologie der US-Giganten. Und man merkt ja auch eine gewisse Lagerbildung zwischen dem globalen Süden und den USA. Und das sollte man im Portfolio jetzt wieder etwas stärker beobachten. Und das andere ist, was uns natürlich und was natürlich auch die letzten Wochen sehr auffällig war, ist der Goldpreis, der doch ja ausgebrochen ist über die 2000-Dollar-Marke und für uns auch dann nochmal eine neue Aufmerksamkeit nach sich zog.
Die deutsche Börse erzielt trotz guter Leistungen einen Rückgang im Aktienkurs, beeinflusst durch Gewinnmitnahmen. Die Erlöse stiegen um 16% und der Gewinn wuchs um 5% auf fast 798 Millionen Euro. ASMI und TI geben Infineon Rückenwind, was die Aktie um über 6% steigen lässt, wodurch sie im DAX natürlich heraussticht.
Was kommt noch die nächsten Tage auf die deutschen Anleger zu?
Genau, wir haben morgen eigentlich einen super interessanten DAX-Tag und zwar wird BASF die Deutsche Bank berichten, also zwei.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
Ja, nicht unerhebliche Unternehmen, beide unterschiedlich unterwegs im Moment. Die Deutsche Bank brilliert eigentlich mit dem gesamten Banksektor in Europa, aber auch in den USA. Auch ebenfalls einer der stärksten Performer, man glaubt es kaum. Und die BASF ja, hat noch andere Probleme. Da gab es ja das große Interview vom CEO. Er äußert sich ein bisschen verlegen über den Standort, aber wer weiß, vielleicht sind hier betriebswirtschaftlich diese Probleme bald behoben und dann könnte auch die Aktie profitieren.
Deutsche Bank brilliert, BASF führt die Standortdiskussion. Worauf schauen die Anleger in den USA?
Da haben wir den großen Earnings-Tag. In dieser Woche ist ja im Allgemeinen praktisch der Höhepunkt der Berichtssaison erreicht. Insgesamt 180 Unternehmen berichten und gleichzeitig auch 40% der Marktkapitalisierung. Und diese Big Boys, die sind dann morgen dran, und zwar die Microsoft, Alphabet und Intel, unter anderem dann nachbörslich. Und wir haben jetzt heute nachbörslich auch die Meta, die dazu natürlich ebenfalls zählt. Und am Freitag dann der große Abschluss mit den Ölwerten. Und da dürfte es ebenfalls wieder ja, vielleicht Rekordgewinne von Exxon und Chevron geben. Man wird sehen, ob auch Dividenden erhöht werden.
Italien belegt Amazon mit einer Strafe von 10 Millionen Euro wegen unlauterer Geschäftspraktiken, während Boeing trotz reduzierten Verlust von 355 Millionen Dollar weiter unter der 737 Max-Krise leidet.
Aber spannend ist das Neugeschäft und da schaut man sich dann natürlich dann an, über wen werden denn neue Kredite, neue Hypotheken abgewickelt. Und in Deutschland gibt es da zwei sehr interessante Titel. Das eine ist die kleinere MLP und dann noch die Hypoport. Beide sind im Bereich der Kreditgeneration, also im Neugeschäft sehr stark engagiert, sind auch im Versicherungsgeschäft natürlich stark engagiert. Hypoport vor allem in der Digitalisierung des gesamten Geschäftes sehr aktiv. Und Hypoport hat ja jüngst auch die vorläufigen Zahlen vorgelegt fürs erste Quartal, die ganz klar gezeigt haben, okay, wir kommen jetzt aus der Bodensohle, sagen wir mal so, heraus. Umsatz plus 15% im ersten Quartal und auch die Profitabilität steigt wieder. MLP bekommen wir dann im Mai geliefert, die Zahlen. Aber da geht es im Wesentlichen mehr um ein stetigeres Wachstum. Wir sind da jetzt im letzten Jahr bei 2-3% Wachstum angelangt. MLP kann, wenn das Umfeld gut ist, 7-8% wachsen. Hat eine sehr, sehr schöne EBIT-Marge, also sehr gute Profitabilität von 7-8%, manchmal auch 10, aber das ist dann eher die Ausnahme. Da geht es dann, bei MLP geht es im Markt vor allem auch um eine psychologische Komponente. Die wollen halt sehen, dass MLP mehr als 1 Milliarde Umsatz im Jahr macht und korrespondierend am liebsten auch 100 Millionen Euro EBIT dann schafft. Das sind so die Grenzen, vielleicht dieses Jahr, aber wahrscheinlich erst 25.
Ja, hallo, mein Name ist Ramon Hack, ich bin Wikifolio-Trader. Ich führe das investierbare Wikifolio Quantissimo und man könnte sagen, es läuft unter dem Motto kein Trade ohne Regel. Ich schaue immer zuerst auf das Risiko und danach auf die Rendite.
Da kommen wir auch schon fast zu einer Besonderheit deines Wikifolios. Diese Regeln, diese Ideen, die du jetzt so beschrieben hast, die höre ich natürlich an anderer Stelle auch. Und oft ist es dann so, dass nach diesen Regeln, ich schaue dann ins Wikifolio rein, dann finde ich da 20, 30, 40, vielleicht sogar 60 verschiedene Aktien, die nach diesen Regeln dann gehandelt werden, teilweise sehr häufig, teilweise liegen sie auch dann lange drin. Bei dir sieht es ein bisschen anders aus. Also das Wikifolio Quantissimo ist seit einem Jahr am Start, hat knapp 13% Rendite gemacht, ist momentan voll investiert. Dieses momentan werden wir gleich nochmal thematisieren, in zwei Positionen. Und das ist irgendwo das Besondere. Da haben wir einmal den DBX Eonia und iShares S&P 500. Da ist er, der 500er. Verhältnis 40% parkst du, 60% sind investiert eben in den S&P 500. Gehen wir doch zunächst einmal auf den DBX Eonia ein. Also ein ETF auf Overnight Swaps. Das klingt jetzt total spannend.
Das Gegenteil ist der Fall, ja. Also kommen wir gleich drauf. Ich muss ein bisschen auseinander dividieren, was die Strategien angeht. Also es sind mehrere, ich nenne sie Teilstrategien. Im Wesentlichen sind es 5 und die handle ich zu jeweils 20% Anteil im Wikifolio. Und so kommt jetzt aktuell auch dieses 60-40-Verhältnis zustande. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Das kann sich im Prinzip von Tag zu Tag ändern, kann aber auch mehrere Monate mal bestehen. Ja, also je nachdem, in welcher dieser 5 Strategien ich hier Signale habe. Und diese 40% aktuell in diesem, ich nenne es Geldmarkt-ETF, ist es auch, du sagst DBX Eonia, das ist ja nur der Name. Und dahinter steckt, wie gesagt, ein Geldmarkt-ETF. Und du hast es auch schon richtig beschrieben, du sagst parken, also das ist einfach nur geparktes Geld. Ja, im Moment gibt es einfach kurzfristige Zinsen wieder seit langen Jahren. Das Thema kennen wir ja mittlerweile auch alle und Eonia, den Zinssatz selbst, den gibt es gar nicht mehr. Der ist jetzt umbenannt worden oder umstrukturiert worden in den Ester, heißt er, und plus 8 Basispunkte, also Ester plus 8 Basispunkte plus 0,08% ist dann der alte Eonia. Und da sind wir jetzt ungefähr bei 4% pro Jahr und das Geld, was jetzt halt nicht investiert ist auf Basis der S&P 500 Strategien. Das wird hier jetzt geparkt zu 4% pro Jahr, weil einfach warum Cash liegen lassen, wenn man nicht noch ein bisschen Zinsen mitnehmen kann.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch wohin wir wollen?
Ja. Wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Kering schockiert den Markt mit einer düsteren Prognose für das erste Halbjahr, was einen Rückgang des operativen Ergebnisses um bis zu 45% erwarten lässt. Also Gucci kommt nicht mehr so toll an. Roche kämpft mit ungünstigen Wechselkursen, was den Umsatz drückt, während Visa von steigenden Kreditkartenausgaben profitiert und einen Gewinnanstieg von 10% verzeichnet.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG. Der Börsenpodcast.
Ja, Guido Bartels, TBF, Asset Management, Senior Portfolio Manager, auch für Fixed Income zuständig.
Roman Kostal, TBF, seit 1,5 Jahren bei TBF, zuständig für Fixed Income, plus zusätzlich auch so ein bisschen Emerging Markets.
Und ich bin Andi Groß aus dem Studio von Börsenradio. Vergangene Woche gab es ein wichtiges Finanzevent, und zwar in Washington, die Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Das ist ein ziemliches Schaulaufen. Da kamen die G20-Finanzminister, die Notenbankgouverneure und eben auch Guido Bartels und Roman Kostal von TBF. Vielleicht so zum Einstieg. Was sind denn jetzt die Kernaufgaben dieser beiden Organisationen, sind der Schwesterorganisationen?
Die Kernaufgaben von IWF und Weltbank sind in erster Linie Finanzierung der Entwicklungsländer. Und die nehmen üblicherweise, das sind ja beides UN-Organisationen, die etwas unterschiedlich gestrickt sind, aber im Grundsatz beide den Fokus auf Schwellenländer haben. Und dort trifft sich im Prinzip die Welt die Finanzelite, wenn man so möchte, letztendlich halt um dort eben mit den Schwellenländern, aber auch mit den entwickelten Ländern, den G7, G8, wie man es gerade im Prinzip bezeichnen will, sich auszutauschen, wie läuft die Entwicklung zurzeit, wo gibt es Schieflagen oder nicht Schieflagen. Und das findet zweimal im Jahr statt, einmal im Frühling und einmal im Herbst. In der Vergangenheit war es bisher immer so, dass die Frühjahrstagung immer in Washington war und die Herbsttagung immer woanders. Sie war letztes Jahr in Marrakesch, genau eine Woche nach dem Erdbeben dort vor Ort. Und da hat man sich jetzt, glaube ich, mittlerweile darauf geeinigt, die Herbsttagung auch in Zukunft immer in Washington stattfinden zu lassen. Und zu diesem Zeitpunkt wird dann immer wieder ein Frühjahrs- bzw. Herbstgutachten vom Internationalen Währungsfonds vorgestellt. Und dieses Gutachten, weil es sehr umfassend eben ist, findet doch allgemein sehr große Beachtung.
Wie habt ihr dann diese Stimmung wahrgenommen jetzt zurzeit? Die Stimmung zwischen den beiden Großen, zwischen USA und China. War das ein Thema?
Das war sicherlich ein Thema im Rahmen der Geopolitik, weil das Geopolitik ist natürlich jetzt zurzeit nicht wegzudenken. Mit den verschiedenen Krisenherden, die ja doch überall aufflammen und natürlich mit dem Potenzial, dass aus einem möglichen Handelskonflikt zwischen USA und China, speziell falls ein Präsident Trump 2.0 wieder gewählt werden würde, die Wahrscheinlichkeit durchaus groß ist, dass das eben, wie gesagt, noch etwas weiter eskaliert. Dann gibt es ja immer noch die Probleme mit Taiwan, haben wir Russland, Ukraine, im Moment, was im Mittleren Osten gerade passiert und auch passiert ist, während wir gerade drüben waren. Das ist natürlich irgendwo ein Thema. Das wird auch von den verschiedenen Experten, ich sage jetzt mal bewusst in Anführungsstrichen Experten, kommentiert. Die haben sicherlich größere Insights. Da waren einige dabei, das waren Mitglieder des US-Außenministeriums. Da waren auch Leute dabei, die früher in der Regierung waren, die mittlerweile eben also auch privatwirtschaftlich unterwegs sind, in irgendwelchen Thinktanks beschäftigt sind und da ihre Meinung kundtun. Und das ist dann natürlich immer nur Meinung, wie wir ja alle auch eine Meinung haben. Aber die sind eventuell dann doch ein bisschen besser informiert. Und das gibt einem natürlich dann schon einen ganz guten Überblick und auch vor allen Dingen Eindruck, und die man dann entsprechend mit Reflexionen auch dann entsprechend verarbeiten kann.
Das war der Börsenüberblick aus dem Börsenradiostudio im Börsenradio To Go Podcast. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Die Langversion aller Interviews gibt's auf börsenradio.de. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Und zum Abschluss noch eine Idee von André Costolani. An der Börse sind 2 mal 2 niemals 4, sondern 5 minus 1. Man muss nur die Nerven haben, das minus 1 auszuhalten.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. Heiko-Thieme.de